Oh, das schaut ja lustig aus. Wir sind gerade im Museum. Da hängen so Bilder von Männern an der Wand. Die haben so ein ganz spitzes Kinn und haben eine dicke Unterlippe.
Auf den Gemälden sind berühmte Adlige aus der Familie der Habsburger zu sehen. Über Jahrhunderte regierten sie Österreich und große Teile Mitteleuropas. Viele Habsburger hatten so eine fleischige, dicke Unterlippe und ein spitzes Kinn, weil sie dieses Familienmerkmal immer weiter vererbten.
Hier schon wieder so ein Bild. Der hat ein ganz langes Kinn, eine dicke Unterlippe. Und der auch. Die schauen sich alle sehr ähnlich, weil alle haben dieses spitz zulaufende Kinn und die dicke Unterlippe.
Also mach du dich mal nicht lustig über uns.
Kaiser Maximilian, der große Karl II. Von Spanien, das sind unsere Ahnen. Weißt du eigentlich, über welche Familie du dich hier lustig machst?
Wir sind Habsburger. Kaiser, Könige, Hochadlige.
Hast du auch was gehört? Also ich glaube, jetzt geh mal. Jetzt reicht's mit den alten Bildern.
Jetzt ist ihr doch etwas gruselig geworden.
Selber schuld. Über uns und unsere Vorfahren macht man sich nicht lustig.
Familiäre Ähnlichkeiten verraten etwas über unsere Herkunft und unsere Ahnen, nicht nur bei den Habsburgern. Vielleicht ist es ein Muttermal oder es sind die Augen, die Nase, der Mund oder eine bestimmte Art zu sprechen oder zu gehen.
Es ist normal, seinen Eltern ähnlich zu sehen, weil eine Hälfte der Gene ist von der Mutter und die andere Hälfte der Gene ist vom Vater. Ich habe eine Freundin, die hat ganz blonde Haare und ihre Mutter hat auch ganz blonde Haare. Und ich habe auch eine andere Freundin und die hat dunkle Haare und ihr Vater hat auch dunkle Haare.
Wir bestehen aber nicht nur aus den Genen unserer Eltern. Da gibt es noch Omas und Opas, Urgroßeltern und Ururgroßeltern und dann die Ur-Ur-Urgroßeltern und so weiter. Wie sahen diese aus und wie lebten sie? Wie spielten sie und gingen sie auch zur Schule? Wie waren sie gekleidet? Es gibt viele spannende Geschichten, die wir über unsere Ahnen herausfinden können. Am einfachsten interviewt man noch lebende Verwandte über die eigene Familie. Also Oma und Opa, Uroma, Tanten und Onkel, Cousin und Großcousinen.
Also ich bin jetzt hier an einem Tisch und neben mir sitzt meine Oma. Und auf der anderen Seite sitzt meine Großcousine.
Ich bin Helena. Ich bin 8 Jahre alt.
Die beiden Großcousinen wollen nun etwas über ihre gemeinsamen Ahnen herausfinden und schauen sich neugierig an. Erkennt man auf den ersten Blick, dass sie verwandt sind und denselben Uropa und dieselbe Uroma haben? Gibt es ein Familienmerkmal?
Die Augen? Wir haben beide braune Augen.
Vielleicht die Ohren?
Und es sitzt meine Großtante gegenüber von mir. Und jetzt möchte ich mal von ihr wissen, wie das Leben da war. In dem Haus, in dem ich jetzt lebe.
Wenn ich die Helena sehe, dann sehe ich so viel Ähnlichkeiten an ihr, wie ich klein war. Die breite, hohe Stirn, vielleicht auch ein bisschen die Nase und mit ihrem Uropa.
Wie war denn mein Uropa eigentlich? Wie hat der gelebt?
Ja, mein Papa, mein Vater, der ist geboren 1895.
Das ist ja wahnsinnig lange her. Mhm. Wie hat der gelebt?
Da hat man ganz einfach gelebt. Mein Vater, der kommt von einer Familie, da gab es 19 Kinder.
Es ist schon viel. Vorstellen kann ich es mir eigentlich nicht so. In der Klasse sind wir 23. 19 Kinder, also eine ganze Schulklasse. Bei neben unserer Klasse, 2 Klassen weiter, ist eine Klasse, die hat nur 15 Kinder. Ich kenne jemanden, der hat auch schon viele Geschwister. Der hat 15 Halbgeschwister. Schon anstrengend, weil wenn die erstmal klein sind, wie haben die denn dann gegessen, die 19 Kinder? Saßen die an einem Tisch?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich denke ja. Aber das Essen war sehr einfach. Und ein Festessen waren zum Beispiel Rühreier.
Es war dann meine Ur-Uroma, die den Kindern was zu essen gegeben hat.
Das ist ja eigentlich auch meine Ur-Uroma. Jetzt habe ich ein Foto vor mir, das über 100 Jahre alt ist. Das ist halt nicht so wie unseres, so glänzend und so, wenn man jetzt in einen Fotoladen geht und dann die Fotos ausdruckt, sondern Das ist halt schwarz-grau und das ist auf Papier, gedruckt. Wie zum Beispiel so in so einer Zeitung. Also das glänzt auch gar nicht. Es hat auch nicht so kräftige Farben, sondern es ist einfach schwarz-weiß. Und das ist eine Ahnin von mir. Das ist die Schwester von meinem Uropa.
Die sind altmodisch angezogen. Ich habe mir die Kinder gar nicht so vorgestellt. Die sieht auch ganz anders aus wie die Menschen, die jetzt leben. Weil sie hat ganz andere Kleidung an, hat auch oben so ein Kopftuch. Also die Kleidung, die bis zum Boden geht. Und der Mantel ist schon komisch, wenn man so ein Bild sieht. Das ist komisch, weil es meine Verwandte ist, die vor über 100 Jahren gelebt hat.
Helenas und Beatrice Ahnen waren nicht nur altmodisch gekleidet, sie lebten auch komplett anders. Vor über 100 Jahren gab es natürlich noch keine Computer, keine Handys. Und viele Kinder mussten richtig anpacken und viel mithelfen. Die 18 Geschwister des Uropas schliefen auf Strohsäcken und sie hatten kein eigenes Kinderzimmer. Sie lebten in winzigen Räumen, eng aufeinander.
Habe ich Ahnen in anderen Ländern?
Ja, natürlich. Von meinem Papa sind mindestens 5 Geschwister nach Amerika gegangen. Und da leben also auch jetzt deren Kinder und wieder Enkelkinder. In der Schweiz leben Angehörige.
Warum sind die denn ausgewandert?
Ja, weil es in Deutschland so armselig alles war. Und dann war Amerika die große Zukunft.
Wie sind denn die nach Amerika gekommen, deine Ahnen?
Die sind dann mit dem Schiff nach Amerika gefahren.
Jetzt möchten die Mädchen unbedingt noch wissen, wie ihr Uropa Hans mit seiner eigenen Familie lebte. Ihnen wird erzählt, dass Hans Seilermeister wurde, ein Beruf, von dem sie noch nie etwas gehört haben. Als Seilermeister stellte er Seile und Stricke her, die er dann an Bauern verkaufte. In einem kleinen Lebensmittelladen im Erdgeschoss mischte er mit seiner Frau auch Pflanzensamen für die Wiesen der Bauern zusammen. Von dem allem ist heute nichts mehr zu sehen. Helena hat mit ihrer Schwester ein gemütliches Kinderzimmer mit Legos und Playmobil und vielen Büchern. Kein einziges Seil und auch keine Seilermaschine steht da mehr.
Ich wohne in einem ganz alten Haus. Wie hast du da gewohnt? War es gemütlich?
Nicht so sehr gemütlich. Wir haben in dem Haus den kleinen Laden gehabt. Der war ein Lebensmittel, so ein Tante-Emma-Laden. Und dann haben wir Seilerwaren gehabt. Und da musste ich als Kind, wenn ich von der Schule kam, musste ich sofort nach dem Essen dem Vater helfen. Und er hat im ersten Stock oben, wo du jetzt dein Zimmer hast mit deiner Schwester, da war die Seilerei. Oder also als Kind habe ich immer dann helfen müssen, wenn dann die Ware gekommen ist. Dann habe ich helfen, Ware auspacken, Lebensmittel, Süßigkeiten.
Helena kann sich nun gut vorstellen, was in dem Haus ihrer Ahnen alles so passierte. Wenn man sich auf die Spuren seiner Ahnen begibt und etwas über deren Leben herausbekommt, dann erfährt man auch etwas über die Geschichte der Stadt und seines Landes. Geschichte wird plötzlich ganz lebendig.
Wenn ich nichts über meine Familie wüsste, wäre es schon schade, weil meine Familie ist ja eine große Familie und dann möchte ich auch über die was erfahren.
Weil dann würde ich halt jetzt nichts kennen und manche Sachen dann auch irgendwie nicht verstehen. Zum Beispiel, wenn irgendjemand irgendwas erzählt, irgendeine Geschichte, die dann irgendwie weitergeht und ich den Anfang nicht kenne, dann kapiert man ja auch gar nichts. Und ich finde, das ist schon wichtig, weil man weiß dann einfach auch selber über sich irgendwie.
Woher kommen wir und wohin gehen wir? Für die alten Ägypter, die vor mehr als 4500 Jahren lebten, war es ganz selbstverständlich, die Vorfahren und Ahnen nicht zu vergessen und sie zum Beispiel an den Grabstätten zu besuchen und dort Feste zu feiern. Das war überhaupt nicht gruselig, im Gegenteil. Dr. Silvia Schoske, Direktorin des Museums Ägyptischer Kunst in München, erzählt, wie so ein wichtiger Besuch bei den Ahnen auf dem Friedhof ablief.
Also wir kennen das schöne Fest vom Wüstental. Und das muss man sich, glaube ich, nach den Darstellungen, denn das wird in den Gräbern abgebildet, als eine sehr vergnügliche Angelegenheit vorstellen. Man nahm Essen mit und etwas zu trinken. und zog mit der ganzen Familie von Theben hinüber über den Nil auf die Westseite, wo die ganzen Gräber gelegen haben, und hat dort mit den verstorbenen Familienmitgliedern gefeiert. Das hat man im Grab gemacht oder im Vorhof des Grabes. Ein Grab besteht in Ägypten meistens aus zwei Teilen, wenn es ein großes, schönes Grab gewesen ist, aus einer sogenannten Kultkammer, die dekoriert gewesen ist mit Reliefs, mit Malereien, und dann dem unterirdischen Grab, dem eigentlichen Grab, wo der Sarg mit seinen Beigaben aufgestellt war. Das war verschlossen. Aber diese Kultkammer, zu ebener Erde gelegen, die war zugänglich, die sollte auch zugänglich sein. Und dort hat man dann wirklich ein Fest mit seinen Ahnen, mit seiner Familie gefeiert.
Wenn der Name eines verstorbenen Ahnen genannt wurde, dann lebte er weiter im Jenseits. Und er war lebendig.
Der Ägypter glaubte ja an eine jenseitige Existenz, an eine Auferstehung nach dem Tode. Dieses Jenseits war ein Abbild des Diesseits, also sehr, sehr, sehr konkret. Man musste im Jenseits mit all den Dingen versorgt sein, die man hier auf Erden auch schon zur Verfügung gehabt hat.
Für ein Leben nach dem Tod brauchte man natürlich seinen Körper. Die Toten wurden deswegen einbalsamiert und mumifiziert. Kleidung für ein Leben nach dem Tod, Schmuck, Möbel und Geschirr waren ebenfalls im Grab. Mit diesen Dingen sollten es die Verstorbenen im neuen Leben gut haben. Frische Lebensmittel musste man den verstorbenen Ahnen aber regelmäßig ans Grab bringen. Kümmerte man sich nicht besonders gut um die Ahnen, dann, so dachten die Ägypter damals, konnten sie von ihren Vorfahren bestraft werden.
Und man hat dann wirklich Briefe an die Ahnen geschrieben, in denen man gefragt hat, also als ob man, die sind wirklich so formuliert mit einer Anrede, als ob man mit einem lebenden Menschen sprechen würde. Also wir wissen immer sehr genau, wer gemeint ist, wo man eben fragt, habe ich vielleicht was falsch gemacht, habe ich deinen Ärger erregt, was kann ich tun? Und dann verbunden mit der Bitte, dies doch zukünftig nicht mehr zu veranlassen. Also man hat auch ein bisschen Angst gehabt und deswegen war es auch gut, das Andenken der Ahnen zu pflegen, um ein solches Unglück oder eine solche Bedrohung erst gar nicht entstehen zu lassen.
Ich habe hier ein Buch und einen Brief gefunden und da haben die Ägypter an ihre toten Ahnen geschrieben. Der Brief ist in einer ganz altmodischen Sprache geschrieben. Ich verstehe, dass es einer Familie nicht gut geht, dass die zu wenig Geld haben und zu wenig Essen haben. Sie bitten die Ahnen, dass sie der Familie helfen.
Charlotte und Viktor denken öfter an ihre Vorfahren und Helena und Beatrice sind immer noch dabei, viele Geschichten über ihre Ahnen zu sammeln.
Wir nehmen uns Geschichten auf und machen dann Notizen draus in ein Heft und dann haben wir halt alle Infos zusammen, dann können wir auch besser arbeiten und dann malen wir so Ahnentafeln. Das ist eigentlich so wie ein Baum, so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Da stehen halt die Namen meiner Eltern mit dem Geburtsdatum und auch wenn zum Beispiel von den Großeltern, die vielleicht, oder die Uroma, die vielleicht schon gestorben ist, steht dann auch der Tod dran, also wann sie geboren ist und wann sie gestorben ist.
Wir schauen jetzt gerade ein altes Fotoalbum an, da hat mein Uropa und meine Uroma was reingeschrieben. Die haben Annas als heute geschrieben, so eine verschnörkelte Schrift. Ich finde die jetzt nicht so schön, weil man die nicht so lesen kann. Ich habe in meinem Zimmer so eine alte Blechdose, mit denen haben die Babys früher gespielt, als sie so ein Jahr waren. Es macht schon komische Musik. Wie haben denn meine Ahnen früher gespielt?
Also ich habe gespielt, in meiner Jugend habe ich also auf der Straße gespielt. Ich war also in der Innenstadt, bin ich groß geworden und wir waren sogenannte Gassenkinder. Wir sind auf der Straße und auf der Gasse haben wir gespielt, Räuber und Gendarm. Da waren wir so Gruppen, die eine Hälfte waren die Räuber und die anderen waren die Gendarme. Und die haben die in der ganzen Stadt, hat man sich dann gesucht. Die Stadt ist ja nicht groß. Und dann haben wir uns in den 7 Quergässchen in Höchstädt, haben wir uns dann versteckt oder hinter Bäumen oder im Graben drüben hinter Kastanienbäumen. Dann haben wir viel mit Schussern, mit Murmeln gespielt auf der Straße.
Ja, ich weiß es. Ich habe selber viele Murmeln zu Hause. Wie haben denn ungefähr die Murmeln früher ausgesehen?
Wie heute. Natürlich nicht so schön glänzend und nicht so schön farbig. Und zu diesen Murmeln haben wir früher Glucke gesagt.
Die Ur-Ur-Oma ist ja die Mama von meiner Uroma. Und die Uroma ist die Mama von meiner Oma. Und die Oma ist die Mama von meiner Mama. Also würde ich nicht leben ohne die Ahnen.
Das ist wie so eine Kette.
An diese Kette der Ahnen erinnern sich die Aborigines unentwegt. Aborigines sind die Urbevölkerung Australiens, also die Menschen, die dort seit Jahrtausenden leben. Viele Aborigines waren Nomaden, die als Jäger und Sammler auch in der heißen und kargen Wüste überlebten, erklärt Dr. Michaela Appel vom Museum 5 Kontinente in München. Sie ist Spezialistin für diese uralte Kultur.
Ja, die Ahnen sind sehr wichtig bei den Aborigines auch. Sehr, sehr wichtig, dass das Wissen der Ahnen weitergegeben wird, ohne Unterbrechung. Und das geht eben nur, wenn diese Ahnenreihe fortgeführt wird. Und dieses Wissen der Ahnen muss bewahrt werden. Und auch wenn das im Geheimen vielleicht passiert ist, und die können die Zeichen der Natur, die können die Felsbilder und viele Muster und Zeichen, die in ihrer Kultur eine Rolle spielen und die auch in der modernen Kunst der Aborigines eine Rolle spielen, die kommen im Grunde aus dem Wissen der Ahnen.
Als die Europäer vor über 200 Jahren nach Australien kamen, konnten sie sich gar nicht vorstellen, dass Menschen in der kargen Wüste überhaupt überleben konnten. Wo gab es Wasserlöcher und wie fand man Pflanzen und Tiere, die man essen konnte? Aborigines haben das Wissen ihrer Ahnen wie einen wertvollen Schatz gehütet und von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Nur so gelang ihnen das Überleben. Das wertvolle Wissen der Ahnen wurde aber nicht nur weiter erzählt, sondern auch erwandert. Auf den Spuren der Ahnen liefen die Aborigines von einem Wasserloch zum nächsten. Und jede Familie hatte ihren eigenen Weg.
Und das war ja, also früher war es so, dass man halt auf den Wegen der Ahnen gegangen ist und an bestimmten Orten, die mit bestimmten Erzählungen verbunden waren und deswegen auch heilige Orte sein konnten, hat man Zeremonien durchgeführt. Und zum Beispiel hat man getanzt, man hat auch Sachen auf dem Boden gemalt, also wie ein Sandmandala. Man hat zum Beispiel Felsbilder gemalt.
Für die Aborigines sind die Ahnen aber nicht nur Menschen, auch Pflanzen und Tiere, wie zum Beispiel das Känguru oder die Wasserschlange, sind für sie Vorfahren, an die man denkt und sie ehrt. Denn ohne sie wäre das Leben der Aborigines unmöglich. Die heiße Wüste Australiens verlassen wir jetzt wieder. Helena und Beatrice haben ganz rote Wangen. So viele spannende Geschichten haben sie schon über ihre Ahnen erfahren.
Ich möchte auch erfahren, was alles passiert ist, als ich noch nicht gelebt habe.
Also ich finde es schon sehr interessant, weil es ist halt auch mal was anderes als Geschichten von jetzt. Mein Papa hat früher sehr viel Quatsch gemacht, also ich mache auch sehr gerne Streiche.
Neugierig schauen die beiden Mädchen die alten Fotos ihrer Ahnen an. Die eng geschnürten langen Kleider, die steifen und hochgeschlossenen Blusen, die ernsten Gesichter. Sie sind sich einig, dass sie nicht in der Zeit ihrer Ahnen leben möchten.
Ich würde gerne lieber in der heutigen Zeit leben.
Freue mich auch, wenn ich weiterforsche.